Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, gemeinsam mit euch heute hier in Gottes Wort zu schauen. Es stand sehr auf der Kippe, ob es reichen wird, aber zumindest stehe ich hier vorne und wir werden sehen, für wie viel es gereicht hat. Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen und unseren Predigttext für heute gemeinsam mit mir lesen. Und zwar befindet sich der in Römer Kapitel 8, die Verse 28 bis 30. Römer 8, die Verse 28 bis 30. Die haben uns in der letzten Bibelstunde und der Predigt schon als Zitat etwas begleitet. Und wir haben heute die Möglichkeit, uns diese Verse einmal genauer und konkreter als zentralen Text miteinander anzuschauen. Römer 8, ab Vers 28 bis 30. Dort heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ich möchte noch einmal beten, ihr dürft einmal noch mal aufstehen. Jesus Christus, deine Wahrheit ist das, was wir als Menschen brauchen, Herr. Wir brauchen es, dass du durch dein Wort unseren Glauben stärkst, Herr, dass du uns lehrst, dich richtig zu erkennen, Herr, dass wir verstehen, wer du bist und was du uns in Jesus Christus bereitet hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du diese Verse gebrauchst, die sie uns die Sicherheit in deinem liebevollen Plan, die Gewissheit, die darin liegt, dir zu vertrauen, weil du ein guter Gott bist, der souverän über alles herrscht, Jesus, dass das uns Kraft gibt für unser Leben in der Nachfolge zu deiner Ehre. Du weißt, was es braucht für die Predigt, bitte gebrauche mich und wirk durch deinen Heiligen Geist und ich bekenne gerne, dass ich ohne dich nichts tun kann. Amen. Vielleicht hast du in einem schwierigen Moment in deinem Leben schon mal folgenden Spruch gehört: Es wird alles gut. Ich weiß nicht, wer diesen Satz, diese Aussage in dem Moment zu dir gesagt hat. Vielleicht waren es deine Eltern, dein Partner, vielleicht ein Freund, irgendein Bekannter, der zu dir herkam und meinte und sagte: Hey, alles wird gut. Alles wird gut. Ich weiß nicht, was diese Aussage, diese kurzen Worte mit dir ausgelöst haben, aber vielleicht hast du sie auch selber schon einmal gesagt und wir versuchen uns miteinander mit dieser Zusage zu trösten. Wir wollen einander Mut zusprechen und auch Perspektive und Hoffnung geben, wenn auch eine Situation gerade schlecht ist, nicht gut ist, einem die Perspektive zu geben, am Ende wird es doch wieder alles gut. Vielleicht hast du dir, als diese Person zu dir kam, und vielleicht auch als du selber diesen Satz gesagt hast, auch folgende Frage gestellt: Woher wissen wir das eigentlich? Wie können wir so etwas behaupten? Wie kann jemand so etwas behaupten? Alles wird wieder gut. Was macht die Person oder was machte dich, wenn du diesen Satz gesagt hast, so sicher, dass in dieser Situation wirklich wieder alles gut wird? Kann ein Mensch, eine Person das wirklich garantieren und über die Zukunft aussprechen? Kann auf dieser Erde in allem, was wir erleben, wirklich immer alles wieder gut werden? Sind manche Sachen, die passieren, nicht tatsächlich eher endgültig? Welcher Mensch kann mit Gewissheit über die Zukunft aussprechen, dass es wieder gut wird, ohne dass es nur ein freundlich gemeinter Wunsch oder ein Traum, eine Hoffnung, eine Sehnsucht ist? Und welcher Mensch kann auch wirklich helfen, es umzusetzen, dass alles wieder gut wird? Der Text, den wir gerade in Römer 8, Vers 28 bis 30 gelesen haben, enthält heruntergebrochen genau diese Aussage. Heruntergebrochen haben wir gerade gelesen: Es wird alles gut. Aber mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Es ist nicht ein Mensch, der diese Aussage, dieses Urteil hier über die Zukunft von manchen Personen fällt, sondern Gott selbst. Es ist nicht ein Mensch oder es sind nicht Menschen, die hier irgendwie versuchen, mit aller Kraft die Dinge so gut wie möglich zu gestalten oder zu verändern, damit sie wieder besser und am Ende hoffentlich gut werden, sondern der Text schreibt von einem allmächtigen Vater, der seine Kinder unendlich liebt und alle Dinge nach seinem ewigen Plan zu seiner Ehre regiert, sodass sie seinen guten Zielen dienen müssen. Und genau darauf möchte Gott uns durch diesen Paulus in diesem Abschnitt ausrichten. Nachdem im Kontext von Römer 8 Paulus in den Versen 18 bis 25, um unsere Hoffnung zu stärken, die Größe der zukünftigen Herrlichkeit beschrieben hat, also das Erbe, das Gott uns in Christus aus Gnade bereitet hat, auf das wir hoffen, auf das wir warten dürfen und beschrieben hat, dass wir dort die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes erleben. Dann hat Paulus, nachdem er diese zukünftige Herrlichkeit, den Ort und die Schönheit beschrieben hat, in Vers 26 angefangen, den Blick von uns Lesern nicht einfach auf den zukünftigen Ort, unsere eigentliche Heimat zu richten, sondern hat in Vers 26 angefangen, unseren Blick auf Gott zu richten, der jetzt in diesem Moment auf der Erde, in der Situation deines Lebens, direkt an deiner Seite ist und sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist für seine Kinder verwendet. In den Versen 26 und 27 haben wir uns in der letzten Predigt angeschaut, wie dort der Heilige Geist beschrieben wird, der sich unserer Schwachheit annimmt. Eine Schwachheit, die sich durch alle Lebensbereiche von uns Menschen zieht. Das ist eine Grundcharakteristik von uns Menschen, Schwachheit, die sich aber unter anderem auch im Gebet äußert. Aber der Heilige Geist selbst, Gott selbst in dieser Person, kannst du was zu trinken bringen? Gott selbst in dieser Person verwendet sich für uns, und so heißt es in Vers 26b, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und am Ende von Vers 27 heißt es nochmal, der Geist verwendet sich für Heilige, gottgemäß. Das heißt, in dieser gefallenen Schöpfung, in den Situationen unseres Lebens, ist Gott selbst immer an unserer Seite. Und er verwendet sich mit unaussprechlichen Worten für uns. Nicht mit Worten, die wir hören können, die wir wahrnehmen, aber woran wir glauben dürfen, dass er sich unserem Leid annimmt und unser Seufzen zu seinem Seufzen macht. Immer komisch, wenn so viele einem beim Trinken zuschauen. Auf jeden Fall, der unser Seufzen zu seinen Seufzen macht und der darin unser Beistand und Tröster ist, dafür hat ihn Jesus gesandt. Und nachdem Paulus in den Versen 26 und 27 diesen Dienst des Heiligen Geistes beschrieben hat für die Heiligen Gottes, richtet er jetzt ab Vers 28 bis 33 unseren Blick nicht auf Gott, den Heiligen Geist, sondern auf Gott, den Vater. Und er beschreibt, dass nicht einfach nur Herrlichkeit auf uns wartet und Gott, bis wir dort sind, durch den Heiligen Geist an unserer Seite ist, sondern dass die Tatsache, dass alle Kinder Gottes dort auch wirklich ankommen werden, sicher ist. Warum? Weil Gott, der Vater, einen ewigen guten Plan gefasst hat und er alles vorbereitet hat und durchführt, damit wir auch wirklich in seiner Herrlichkeit zu seiner Anbetung ankommen werden. Und bis wir dort sind, verwendet sich nicht nur der Heilige Geist für uns, sondern Gott, der Vater, sorgt dafür, dass in einer gefallenen Schöpfung, in einem unerlösten Leib, alles diesem guten Ziel Gottes dienen muss. Der Heilige Geist verwendet sich für uns im Gebet und Gott, der Vater, hat einen guten Plan gefasst, durch den wir ewige Sicherheit haben dürfen. im Leid und in den Schwierigkeiten unseres Lebens, die wir nicht immer erklären können, wo wir nicht immer eine Antwort auf das Warum bekommen, dürfen wir trotzdem einer Sache gewiss sein. Alles wirkt zum Guten mit. Das heißt, es gibt nichts, das in deinem Leben passiert, bei dem es nicht so ist. Es gibt keine Sache in deinem Leben, die aus Gottes Perspektive nicht einen dienenden Beitrag dazu leisten wird, dass du in dieser Herrlichkeit zu Ehren Gottes ankommen wirst. Glauben wir das? Das ist eine Tatsache, die wir glauben, nicht die wir logisch einordnen, nicht die wir verstehen, nicht die wir fühlen, aber etwas, das wir, und so leitet es Paulus über, wissen. Es ist eine Überzeugung, die Gottes Wahrheit in unsere Herzen pflanzen möchte, damit wir darin Trost und Kraft geben. Alles, darin ist alles mit eingeschlossen, was passiert und im Kontext, Leid, Versuchung, Kämpfe, Schwierigkeiten, alles muss zum Guten dienen, weil Gott einen ewigen guten Plan gefasst hat. So knüpft Paulus durch einen Kontrast an die vorherigen Verse an. In Vers 26 hieß es, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Damit hat er aufgegriffen, hat erklärt, dass wir in dieser gefallenen Schöpfung in Situationen kommen, in denen wir nicht klar benennen können, was Gott an dieser Stelle von uns will und für was genau wir jetzt beten sollen. Sollen wir beten, dass wir geheilt werden oder dass wir Kraft haben, diese Krankheit zu tragen? Was genau? Sag, du musst dich entscheiden. Wir wissen es nicht. Sollen wir beten, endlich den richtigen Partner zu finden oder endlich zu erkennen, dass wir die Gabe der Ehelosigkeit haben? Was sollen wir beten? Sollen wir darum beten, die Schwierigkeiten an dem jetzigen Platz auszuhalten? Oder sollen wir um die Weisheit bitten, unsere Position zu verändern? Ja, keine Ahnung. Wir wissen, wir können oft allgemeine Dinge formulieren und sagen, ja, Herr, mach das alles zu deiner Ehre, dient, ja, Jesus hilft da. Natürlich, aber ganz exakt, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich für diese Situation gebührt. Und jetzt macht Paulus aber einen Kontrast und sagt, auch wenn wir das nicht wissen, dürfen wir von einer anderen Tatsache überzeugt sein. Wir dürfen etwas anderes wissen, nämlich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Die Situation, in der ich gerade bin, wird zum guten Ziel Gottes über mein Leben beitragen. Die Situation, in der ich gerade bin, wird mich nicht vom Weg abbringen. Sie wird Gott nicht daran hindern, mit mir voranzukommen. Aber nicht nur das, sie wird nicht nur nicht hindern, sondern durch Gottes Weisheit und Souveränität einen dienenden Beitrag dazu leisten, dass Gott seine Ziele mit mir erreicht. Es wird alles gut. Aber für wen? An wen richtet sich hier diese Verheißung? Es ist etwas, was Gott pauschal über alle Menschen ausspricht. Er sagt, übrigens, seid getrost, es wird alles gut. Womit verknüpft Paulus hier die Empfänger der Verheißung? Wer darf es in Anspruch nehmen? Oder, wenn es einen Weg gibt, es zu erreichen, was muss ich tun? Kann ich eine Leistung bringen, bestimmte Dinge befolgen, damit ich weiß, so wird es in meinem Leben verlaufen? Der Text bezeichnet die Empfänger der Verheißung in Vers 28. Er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das heißt, nicht pauschal allen Menschen, sondern wem? Denen, die Gott lieben. Ich möchte an folgende Sache hinweisen. Steht es hier als Aufforderung? Liebe Gott, damit dir alles zum Guten dient. Ist es als Imperativ formuliert, als ein Schlüssel, um diese Verheißung zu bekommen? Willst du, dass in deinem Leben alles gut wird? Liebe Gott. Nein. Der Text beformuliert es nicht als eine Aufforderung, ein Imperativ, etwas, was wir jetzt tun sollen, sondern als eine Beschreibung einer Personengruppe. Er benennt einfach und sagt, ey, es gibt Menschen, bei denen ist es so. Es gibt Menschen, bei denen können wir sagen, sie lieben Gott. Sie haben ein Charaktermerkmal, etwas, was sie ausmacht, dass sie in Liebe auf Gott ausgerichtet sind. Und diesen Menschen gilt deswegen diese Verheißung. Wir müssen hier mit dieser Formulierung aufpassen, nicht Folgendes zu machen. Ich erinnere mich immer, wenn ich diesen Text lese, an eine Predigt auf einer Hochzeit, an der ich teilnehmen durfte. Also nicht meine, aber ich habe das Essen genossen, bin zu Besuch, also wurde halt eingeladen. Und dort hat sich das Brautpaar diesen schönen Vers ausgesucht. Und es ist vermutlich einer der Lieblingsverse, weil ich meine, wer will nicht, dass alles gut wird? Wir alle wollen das und das ist so tröstend, deswegen lieben wir diesen Vers und wissen, was in Römer 8, Vers 28 steht. Aber der Prediger hat Folgendes gemacht. Der Prediger hat diesen Text genommen und dem Brautpaar eine Aufforderung zugesprochen. Er hat gesagt, wenn ihr wollt, dass in eurem Leben alles zu eurem Besten, zu eurem Guten dient, dann achtet darauf, dass Gott der Mittelpunkt eures Lebens ist. Achtet darauf, dass Gott immer eure erste Priorität ist. Dass er euer Lenkrad in der Hand hat. Dass er euer Leben steuern darf. Weil nur dann wird euch alles zum Guten dienen. Wenn ihr in Vorleistung geht. Im Umkehrschluss hat er damit gesagt, wenn du Gott aber nicht in vollkommener Weise liebst, dann werden dir so manche Dinge zum Schlechten dienen. Tolle Hochzeitspredigt. Voll ermutigt in die Ehe gestartet. Yeah. Wenn wir Gott nicht lieben, werden uns manche Dinge zum Schlechten dienen. Macht voll Sinn, oder? Vom Kontext hier, den Paulus hier aufzeigt. Tolle Ermutigung. Paulus sagt, du lebst in einer gefallenen Welt, in der sowieso viel Leid passiert. Aber pass auf, weil wenn du nicht schönartig Gott liebst, dann wird dir noch mehr Leid passieren. Ist das der Kontext, in den Paulus diese Aussage spricht? Nein, es passt überhaupt nicht zum Charakter, zu seinem Grundanliegen, das sie hier verfolgt. Wie kam es dazu, dass Paulus die Empfänger der Verheißung hier als diejenigen, die Gott lieben, bezeichnet? Und da möchte ich uns an eine entscheidende Wahrheit erinnern. Römer 8 steht vor Römer 1. Der Römerbrief beginnt nicht mit der Aussage, weil der Mensch Gott voller Liebe und Hingabe dient, gibt es eigentlich kein Problem. Paulus beginnt den Römerbrief, indem er erstmal in den ersten drei Kapiteln sich ausführlich Zeit nimmt, um das Gegenteil zu beweisen. Für pauschal alle Menschen, Juden und Heiden. Paulus nimmt sich die ersten drei Kapitel Zeit, um zu zeigen, dass der Mensch Gott nicht liebt. Und dass das in seinem Denken, in seinem Reden und in seinem Handeln deutlich wird. Der Mensch entehrt Gott als ein Sünder. Er ist nicht in Liebe auf seinen Schöpfer ausgerichtet, in Dankbarkeit, wie es ihm eigentlich gebühren würde. Das ist der Startschuss vom Römerbrief. Der Mensch liebt Gott nicht. Kein einziger. Kein einziger erfüllt das Gesetz, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und all deinem Sein. Keiner erfüllt es. Sondern, was ist die Botschaft, die Gott durch Paulus rüber deutlich macht? Er bringt rüber und macht deutlich in Römer 5, dass jemand anders die Initiative der Liebe ergreift. Nicht der Mensch ist es, der in Liebe auf Gott ausgerichtet ist, aber Gott ist es, der in Liebe auf den Menschen ausgerichtet ist, obwohl er ein Sünder ist. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, da Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Die Reihenfolge der Liebe ist nicht die Liebe des Menschen zu Gott, sondern die Liebe eines Gottes, des einen wahren Gottes, in Jesus Christus zu Sündern. Es ist seine Liebe, die die Grundlage schafft, damit überhaupt Frieden herrschen kann, damit eine Liebesbeziehung zwischen Mensch und Gott möglich sein kann. Und es ist Gott selber, der diese Beziehung auf Menschen anwendet. Und nach Römer 8, Vers 15, Menschen in eine Beziehung zu sich führt. Einen Moment. Römer 8, Vers 15 sagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wer gab dir den Heiligen Geist, der dich in diese Liebesbeziehung geführt hat? Wer handelte am Menschen, damit Personen sagen können, Abba, Vater? Du bist mein Vater und ich liebe dich. Es ist Gott. Es ist seine Liebe, die auf sündige Menschen ausgerichtet ist. Und deswegen bezeichnet Paulus die Adressaten im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 7 als die berufenen Heiligen, die Geliebten Gottes. Und es sind die Menschen, die von Gott geliebt und herausgerufen wurden. Und deswegen ist Vers 28 hier mit folgender Tatsache verknüpft. Es heißt, diejenigen, die Gott lieben, sind wer? Es sind denen, die nach Vorsatz berufen sind. Das heißt, die von Gott selbst in diese Liebesbeziehung berufen wurden. Wir können auch sagen, die nach seinem Plan berufen wurden, ihn zu lieben. Das sind die Personen, die Paulus hier anspricht. Die Menschen, von denen er hier sagen kann, sie lieben Gott. Sie lieben Gott aus einem Grund. Gottes Plan war es, sie dazu zu führen, ihn zu lieben. Wenn die Bibel von Gottes Vorsatz spricht, dann spricht sie von seinem ewigen Ratschluss, bei dem er im Voraus, und dieses im Voraus verknüpft die Bibel mit vor Grundlegung der Welt, bevor sie Böses oder Gutes getan haben, vor ewigen Zeiten. Also Gottes Ratschluss, bei dem er im Vorsatz nach Auswahl sein Handeln an Menschen festsetzt. Das ist sein Vorsatz. Gott beschließt nach seinem Plan, nach Auswahl sein Handeln an Menschen und genauso mit der ganzen Weltgeschichte. Also etwas, was er sich vorgenommen hat zu tun, quasi ein Beschluss, eine feste Absicht. In Römer 9, Vers 11 haben wir diese Verknüpfung, die hier schön deutlich wird. Römer 9, Vers 11, wir werden nachher noch mehr dazu anschauen. Dort heißt es, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestehen bleibe. Oder damit der nach Auswahl gefasste Vorsatz bestehen bleibe. Das ist Gottes Vorsatz. Also sein Plan, bei dem er auswählt, was er wie mit wem wann tun wird. Und dann wird diese Auswahl, dieser Vorsatz verknüpft, dass es bei den einen Menschen mit Liebe und bei den anderen mit unverdienter Liebe und bei anderen mit gerechtem Hass verknüpft ist. In Epheser 1, Vers 11 haben wir folgende Aussage über den Vorsatz Gottes. Epheser 1, Vers 11. Und dort steht, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens. Wir haben hier thematisch die Verknüpfung zum Römerbrief, in dem es um das Erbe der Kinder Gottes geht, um die zukünftige Herrlichkeit. Und es heißt, wir haben ein Erbteil erlangt haben. Warum? Die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Gott hat einen Ratschluss festgelegt, seinen freien Willen, deinen Vorsatz gefasst und darin hat der Menschen dazu bestimmt, Erben zu sein. Er sagt, mit diesen Menschen möchte ich mein Erbe in Christus teilen. Und dieser Vorsatz, das war nicht einfach nur trocken, ohne Emotion. Wenn die Bibel von Gottes Auswahl spricht, von Bestimmung, von seinem Vorsatz, dann ist es nicht einfach nur eine Grafik, wo Gott irgendwie was aufzeichnet, sondern die Bibel verknüpft es mit einer ganz konkreten Emotion, nämlich mit Liebe. Liebe. Wenn wir im Epheserbrief weiter vorne schauen, in Epheser 1, Vers 4 heißt es, wer uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, hier haben wir eine Definition, das heißt also zuvor, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Das heißt, Gott hatte die innere Emotion der Liebe, der Zuneigung, der Sehnsucht, ohne dass er etwas braucht, als er Menschen ausgewählt hatte, Söhne Gottes zu sein und in Christus sein Erbe zu finden. Es ist seine besondere Liebe, wie die Liebe eines Mannes zu seiner Frau, die Liebe einer Frau zu ihrem Mann, die ganz bewusst, konkret, warum? Weil man es so sehr will. Nicht, weil ich sage, okay, also von diesen 10 Optionen, das ist nicht so mein Ding. Ja, okay, also nachdem ich die Berechnung gemacht habe, das ist am plausibelsten, wenn ich mich für die entscheide. Nein, wir lieben. Wir schauen diese Person an, denken, boah, die will ich. Danach sehne ich mich. Das wünsche ich mir. Ich will mit dieser Person etwas Besonderes erleben und in meinem Leben aufbauen. Und dieselbe Emotion beschreibt die Schrift für Gott, der in Liebe eine Auswahl getroffen hat. Und diese Liebe brachte Gott Folgendes zu tun. Kapitel 2, Vers 4. Im Epheserbrief. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Hier wird diese Haltung Gottes unterstrichen. Das heißt, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat er was getan? Menschen gerettet, um sie in die Beziehung zu ihm zu führen. Und die Schrift ist voll von wunderschönen Beschreibungen, in denen Gott sein Rettungshandeln gegenüber seinem Volk mit seiner Liebe verknüpft. Ich will euch zwei als Beispiel nennen. Jeremia 31, Vers 3, dort heißt es: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Darum werde ich nicht aufhören, dir gnädig zu sein. Warum? Ich empfinde eine ewige Liebe zu dir. Hosea 11, Vers 4, dort sagt Gott, ich habe dich mit Seilen der Liebe gezogen. Er benimmt diese Beschreibung, diese Bilder und macht, fasst es lyrisch zusammen und sagt, ich liebe mein Volk, meine Kinder, meine Braut. Und diese Liebe, die Gott seinen Kindern ganz besonders erwiesen hat, ist der Grund und die Grundlage dafür, warum sie ihn zurücklieben. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10 heißt es Folgendes. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10. In Vers 7 nochmal eine entscheidende Sache. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Okay, das heißt, damit ein Mensch liebt, Gott und seinen Nächsten, was ist die Grundlage? Er ist aus Gott geboren, zu seinem Kind gemacht und erkennt Gott. Das ist die Grundlage. Und dann heißt es in Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, die DNA, die Grundlage für die Liebesbeziehung, die die Kinder Gottes zu ihrem Vater haben, liegt nicht darin, dass sie etwas getan haben, sondern dass er sie geliebt hat und das in seinem Sohn Jesus Christus am deutlichsten demonstriert hat. Und Vers 19 sagt, wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, diese Sache müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn Paulus hier sagt, denen, die Gott lieben, wer sind sie also? Es sind diejenigen, die in besonderer Weise nach Gottes Vorsatz auserwählt wurden, von ihm in besonderer Weise geliebt zu werden und als Reaktion darauf, ihn zurückzulieben. Es ist Gott, der an ihrem Herzen gehandelt hat, nach 5. Mose 30, Vers 6. Er wird dein Herz beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen. Er arbeitete und redete zu ihrem Herzen, damit Liebe zu Gott daraus entstanden ist als Frucht. Und diese Liebe zu Gott, wie womit Paulus hier die Kinder Gottes bezeichnet, die äußert sich natürlich auch in ihrem Leben. Es ist nicht so, dass wir haben diese Stellen angeschaut, die uns die Grundlage gezeigt haben, warum lieben sie Gott, aber die Aussage bleibt bestehen. Das wird in ihrem Leben sichtbar. In ihrem Reden, in ihren Entscheidungen, in ihrem Umgang miteinander wird deutlich, dass sie Gott als Person und Retter lieben, nach ihm verlangen, ihn wertschätzen, ihn anbeten und ihm gehorchen wollen. Dass sie als Reaktion auf das, was Gott getan hat, den Wunsch haben, ihm mit ihrem Leben zu gefallen. Natürlich in einem Heiligungsprozess durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen diese Aussage, Gott lieben, darf nicht wie das perfekte Einhalten des alten Bundes verstanden werden. Als ob das eine makellose Liebe ist, die wir jetzt zu Gott haben, in der keine einzige Sünde oder Fehler diese Beziehung irgendwie durchdringt. Es ist eine Liebe auf Grundlage des neuen Bundes, in dem wir uns genauso eingestehen, dass wir Sünder sind und Gott als schwache Menschen lieben. Nicht als Menschen, die erst Perfektion erfüllen müssen, damit man sagen kann, sie lieben Gott. Und Gott lieben meint hier als Sünder lieben, der aber durch Christus aus Glauben Zugang zum himmlischen Vater hat. Gott lieben, indem man eben auf das Erlösungswerk Christi vertraut, es mit Dankbarkeit empfängt. Wenn das der größte Liebesbeweis Gottes ist, den er gemacht hat, dass seinen Sohn gegeben hat, dann reagiert die Liebe eben in Dankbarkeit genau darauf. Sein Gott, ich bin ein Sünder und ich habe genau das gebraucht. Das ist meine einzige Chance und ich liebe dich dafür, dass du Christus gesandt hast. Eine Liebe zu Gott auf Grundlage des neuen Bundes. Aber eine Liebe, die genauso eines Tages in Perfektion abgeschlossen wird. Eine Liebe, die, wenn wir bei Christus sind, und so geht es weiter, ihm gleichförmig sein werden, nicht mehr von Schwachheit und von Sünde durchdrungen ist, sondern in perfekter, makelloser Dankbarkeit und Zuneigung. Und nachdem Paulus jetzt in Vers 28 diesen Ausgangspunkt gelegt hat, indem er Gottes Vorsatz, seinen Plan und seine Berufung als Grundlage für die Liebe zu Gott und diese Verheißung zum Guten benannte, fängt er jetzt an, in Vers 29 und 30 diesen Vorsatz Gottes, der die Menschen zu Liebe zu ihm führte, in 5 Punkten auszuführen. Und er beginnt in der Vergangenheit, in dem es zweimal heißt, zuvor erkannt, zuvor bestimmt. Es geht über die Gegenwart, berufen und gerechtfertigt, bis hin zur Zukunft, dass Gott sie auch verherrlicht. Also Paulus nimmt jetzt diesen Vorsatz, diesen Plan, den Gott gefasst hat, und gibt uns anhand von 5 Begriffen mehrere Details dazu, was Gott alles getan hat und tut, damit Menschen ihn lieben und damit Menschen sicher in der ewigen Herrlichkeit bei ihm ankommen werden. Und ich will nochmal auf diesen entscheidenden Punkt hinweisen. Der Aktive in all diesen Dingen sind nicht wir Menschen, sondern Gott. Alles, was wir hier lesen, ist etwas, was Gott mit uns macht. Wir sind aus Gnade Empfangende, die erleben, wie wir in unserem Leben auf einmal, wie Gott mit unserem Leben einen guten Plan hat, ohne dass wir etwas Positives dazu beigetragen haben. Der Text macht es so klar deutlich, indem er aufzeigt und sagt, welche er zuvor erkannt hat, die hat auch er zuvor bestimmt. Und Vers 30, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. 8-mal macht dieser Text diesen Bezug und macht deutlich, von wem kommt das Ganze? Es kommt von Gott. Er ist der Aktive, der von dem all diese Dinge ausgehen und Menschen sie erleben dürfen. Nicht wir haben einen aktiven Part in dieser Sache, sondern wir erleben Gottes gnädiges Handeln an uns. Welche er, und dann diese Begriffe, die hat auch er. Und der Text betont diese Sicherheit in diesem Evangelium Gottes, das hier eigentlich beschrieben wird, indem sie sagt, ein Glied der Kette führt zum anderen. Es gibt niemanden, der zuvor erkannt ist, der bestimmt wurde, der aber nicht berufen wurde. Es gibt niemanden, der zuvor erkannt und bestimmt wurde, aber nicht gerechtfertigt wurde. Sie wurden berufen, sie wurden gerechtfertigt. Und es gibt niemanden, der gerechtfertigt wurde und nicht verherrlicht wurde. Das macht der Text deutlich. Kein einzelner Mensch, der von Gott berufen wird und die Rechtfertigung in Christus erhält, kein Mensch, der diese Rechtfertigung erlebt, erreicht dann doch nicht die Herrlichkeit. Jeder, im Umkehrschluss, jeder, der einmal gerechtfertigt wurde, wurde, sagt sogar der Text auch, verherrlicht. Das heißt, wird in dem großen Endziel, das Gott bereitet hat, auf jeden Fall ankommen. Das will dieser Text deutlich machen und uns als Lesern Gewissheit geben und sagen, in welchem Punkt auch immer sich mein Leben befindet, es ist, weil ich zu Christus gehöre, Teil von diesem guten Plan, den Gott zum Abschluss führen wird, egal was ich gerade erlebe. Und der erste Punkt, den Paulus jetzt innerhalb von Gottes Vorsatz erwähnt, ist die Tatsache, dass er sagt, welche er zuvor erkannt hat. Also das ist der erste Begriff, zuvor erkannt. Und Paulus macht damit deutlich, dass Gott seine Kinder vor Grundlegung der Welt für diese Liebesbeziehung, für diese Beziehung, die sie zu ihm haben und die sie in Ewigkeit mit ihm teilen werden, dass Gott sie dafür auserwählt hat. Zuvor erkennen meint, jemanden für eine innige Beziehung bestimmen, im Voraus ausersehen und erwählen, diese in einer besonderen Gemeinschaft mit der Person zu sein, die einen erkannt hat. Es wird an mehreren Stellen in der Bibel deutlich, dass es um mehr geht als bloße Informationen haben oder im Vorfeld etwas wissen. Jesus macht in seinen Endzeitreden an mehreren Stellen deutlich, dass Menschen zu ihm kommen werden und sagen, Herr, Herr, und seine Antwort ist, geht weg, ich kenne euch nicht. Das meint nicht, dass Jesus nicht ihr Leben im Detail kannte, keine Informationen über sie hatte, er wusste viel über sie, aber sie hatten keine Beziehung zu ihm, er kannte sie nicht. Genauso sagt Jesus in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Das heißt, sie haben eine innige Beziehung zu ihrem Hirten. Und wenn wir ins Alte Testament gehen, dann verwendet die Bibel diesen Begriff, um zu beschreiben, wie Gott unter dem alten Bund Israel aus allen Nationen erwählt hatte, um sie zu kennen. Gott macht an verschiedenen Stellen deutlich, sagt, nur euch habe ich erkannt aus allen Nationen. Das heißt, bin mit euch in eine besondere Beziehung getreten, habe mit euch etwas getan, was ich mit keinem anderen Volk zu diesem Zeitpunkt auf der Erde getan habe. Und genauso haben wir diesen Begriff auch darin, wenn die Bibel die intime Beziehung zwischen Mann und Frau verwendet. Adam erkannte Eva. Also was Paulus hier sagen möchte mit diesem ersten Glied in der Kette, ist, er sagt, sie wurden zuvor erkannt. Das möchte er sagen, dass Gott die Menschen, die ihn auf Grundlage des Evangeliums lieben, von Gott dazu auserwählt wurden, ihn in dieser Form zu kennen. Nicht einfach nur als Richter, als allmächtigen Schöpfer, als sonst etwas, sondern als ihren liebenden Vater und Retter, dem sie vertrauen dürfen. In Galater Kapitel 4, Vers 8 und 9, macht die Bibel diese Beziehung folgendermaßen deutlich. Galater Kapitel 4, Vers 8 und 9. Damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Also er spricht von ihrem früheren Leben und sagt, was hat euer Leben gekennzeichnet? Ihr kanntet Gott nicht. Bedeutet es, dass man, bevor man das Evangelium hörte, noch nie davon gehört hatte oder gedacht hat, dass es einen Gott gibt? Nein. Viele Menschen gehen irgendwie davon aus, dass es da etwas Höheres gibt und denken, ja, das ist, diese Information ist wahr. Aber es bedeutet nicht, dass sie Gott kennen, indem sie eine Beziehung zu ihm haben. Und er sagt, früher kanntet ihr Gott nicht und dientet denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid. Sagt, früher hattet ihr diese Beziehung Gott zu Gott nicht, jetzt habt ihr sie. Und dann macht er nochmal eine Betonung und sagt, wisst ihr, warum ihr sie habt? Weil ihr viel mehr von Gott erkannt worden seid. Im Grunde genommen hast du diese Beziehung nur, weil Gott sie zu dir gesucht hat. Im Grunde genommen hast du diese Beziehung, diese Gewissheit, die Sicherung der Rettung in Christus nur, weil er dich erkennen wollte. Er ist auf dich zugegangen und hat zu deinem Herzen geredet. Wenn jemand Gott liebt, so sagt 1. Korinther 8, Vers 3, der ist von ihm erkannt. Warum dürfen also die Kinder Gottes die Gewissheit haben, dass in ihrem Leben alles zu diesem guten Ziel, in Ewigkeit Gott zu erkennen, in Ewigkeit bei Gott zu sein, beitragen wird? Warum? Weil Gott sie zu dieser ewigen Gemeinschaft bestimmt und berufen hatte. Gott wollte, dass du ihn kennst und dass ihr euch kennenlernt in Ewigkeit. Der zweite Punkt innerhalb des Ratschlusses Gottes sagt, dass Gott seine Kinder nicht nur zuvor erkannt hat, sondern dass er nicht nur geplant hatte, eine Beziehung zu ihnen einzugehen, sondern dass er mit dieser Beziehung ein bestimmtes Ziel festgesetzt und verordnet hat. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Hier in Römer 8, Vers 29 wird es damit verknüpft, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Im Detail werden wir uns in diese Tatsache, was Gott genau mit uns vorhat, was Gottes genauer Plan für unser Leben hier auf Erde und Ewigkeit ist, das werden wir uns in der nächsten Predigt anschauen. Heute geht es um die Grundlage und die Sicherheit, die wir in Gottes Plan haben, dass alles zu diesem guten Ziel beitragen muss. Aber die Bestimmung, die Gott hier für sie gesetzt hat, also er hat sie zuvor erkannt, auserwählt für eine Beziehung, und jetzt hat er in dieser Beziehung etwas mit ihnen vor. So macht es Jesus zum Beispiel auch deutlich in Johannes 15, 16. Er sagt, ich habe euch auserwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das heißt, diese Auserwählung, dieses Erkennen, hat ein bestimmtes Ziel zufolge. Gott hat etwas vor. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass sie Frucht bringen soll und dass diese Frucht bleibt. Und Römer 8 sagt, wir sollen dem Bild Christi gleichförmig werden, damit was? Jesus der Erstgeborene sei, das war er schon immer, aber unter vielen Brüdern und Schwestern. Die Bestimmung, die Gott für seine Kinder hatte, ist es, dass sie Söhne Gottes sein sollten und dass er ihr Wesen und Charakter so verwandeln wird, dass sie in perfekter Form Christus widerspiegeln. Dass ihnen ihr Wesen und ihr Charakter Christus widerspiegelt und dass sie als Christus gleichförmig Teil der Familie Gottes sein sollten. Christus sollte viele Brüder und Schwestern haben. Gott selbst wollte seine Liebe, seine Harmonie, seine Freude, seine Gemeinschaft in der Dreieinigkeit mit anderen Geschöpfen teilen, nämlich mit Menschen. Er selbst wollte sie in seine Herrlichkeit führen, damit sie seine Liebe und Freude zu seiner Ehre mit ihm genießen können. Das ist die Bestimmung, die die Kinder Gottes haben. Epheser 1, Vers 5 sagt Folgendes. Epheser 1, Vers 5 und 6. Dort heißt es, wir sind auserwählt, dass wir heilig und unheilig seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Hier haben wir diese gleiche Thematik wie in Römer. Paulus sagt, Jesus sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und wer sind diese Brüder? Es sind Söhne Gottes. Wir sind zur Sohnschaft bestimmt durch Jesus Christus. Und für wen? Für sich selbst, zur Ehre Gottes, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also die Bestimmung, die Gott, wenn du an Christus glaubst, über dein Leben ausgesprochen hat, was er mit dir vorhat, ist, dass du als Teil seiner Familie in Christus Miterbe der Herrlichkeit bist und in jetzt und in Ewigkeit seine Gegenwart zu seiner Ehre genießen darfst, als Teil der Familie Gottes. Wie wendet Gott diese Bestimmung auf seine Kinder an? Wie kommt es dazu, dass jetzt Menschen, die einfach geboren werden und anfangen halt zu leben, dass diese Bestimmung in ihrem Leben zur Geltung kommt und deutlich wird? Wie führt Gott Menschen in diese Beziehung, zu der er sie zuvor erkannt und bestimmt hat? Und das ist der dritte Punkt in dieser Kette, in diesem Ratschluss Gottes, in dem die Schrift sagt, er hat sie in Vers 30, welche er zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Wenn die Schrift hier von einer Berufung spricht, dann meint sie damit nicht einfach nur das Evangelium, das allen Menschen verkündet wird und Gott sozusagen in dieser Weise, in allgemeiner Weise zu allen Menschen spricht. Ja, Gott tut es. Jeder Mensch, der das Evangelium hört, zu dem ruft Gott. Aber es gibt einen Ruf Gottes, der erreicht, was er vorhat. Es gibt einen Ruf Gottes, der Glauben weckt. Ein Ruf, so wie Jesus gerufen hat, Lazarus, komm heraus. Es stand nicht zur Debatte, dass nicht in Erfüllung gehen wird, was Christus jetzt gerade ausgesprochen hat. Und die Schrift sagt, dass innerhalb dessen, wo das Evangelium verkündet wird, Gott heute noch diesen besonderen Ruf ausspricht und sagt, steh auf und folge mir nach. Und der Mensch, wenn er diesen Ruf hört, kann nicht anders, als aufzustehen und zu sagen, und dir folge ich nach. Ich bin in diese Gemeinschaft berufen worden, so formuliert es Paulus im 1. Korintherbrief. Ein Ruf, der zur direkten Nachfolge, zur Gemeinschaft mit Christus führt. Und an so vielen Stellen verwendet Paulus das Synonym. Sagt, Christsein ist berufen sein. Du bist Christ, weil du berufen bist. Du bist Christ, weil Gott zu dir gesagt hat, komm heraus, wach auf, werde lebendig, es werde Licht. Und dieser Ruf erfüllte definitiv sein Ziel. In 1. Korinther 1, Vers 23, dort heißt es, ich lese noch einmal ab Vers 18, 1. Korinther 1, Vers 18. In Vers 9 ist das, was ich gerade zitiert habe. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Es gibt einen Ruf Gottes, der nicht einfach nur dir eine Option darstellt, sondern der eine direkte Verbindung schafft. Dankeschön. Der eine direkte Verbindung schafft zwischen denjenigen, die den Ruf hören, und demjenigen, der den Ruf ausspricht. Und dann macht Paulus deutlich und sagt in Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Also es gibt Menschen, die hören die Worte vom Kreuz, aber es ist ihnen Torheit. Dann gibt es aber wiederum andere Menschen, Vers 18b, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also es gibt Menschen, da entfaltet sich in der Verkündigung des Wortes vom Kreuz Gottes besondere Kraft. Nicht nur, dass er fähig dazu wäre, sondern dass er sie jetzt wirken lässt. Vers 23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also sagt, bei wem ist es keine Torheit? Wer ärgert sich nicht daran? Diejenigen, die wirklich berufen sind. Das heißt, nicht die einfach nur akustisch etwas wahrnehmen, sondern wo Gott es zur Kraft werden lässt. So wendet Gott diesen Ratschluss, den er in Liebe gefasst hat, Menschen eine Beziehung zu sich zu führen an. Er beruft sie persönlich. Und Römer 9 gibt uns einen genaueren Einblick in die Frage und die Tatsache, wie es dazu kommt, dass Menschen Kinder Gottes werden. In Römer 9, Vers 8 heißt es, also es geht nicht hier einfach nur um zwei Völker, ganz allgemein, mit denen Gott etwas machen kann, sondern konkret um Kinder Gottes. Vers 8 heißt, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Das heißt, diejenigen, über die Gott diesen Berufung, dieses Zuvorerkennen ausgesprochen hat, die werden zu Kindern Gottes. Und dann heißt es, und dann verbindet Paulus das mit der Berufung Gottes in Vers 22. Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben. Und damit, also das ist die eine Option, Gott wollte seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun, in gerechter Weise über Sünder, die er mit viel Langmut ertragen hat, die aber als Gefäße des Zorns zubereitet sind zum Verderben. Und dann gibt es aber noch eine zweite Kategorie, zu denen die Kinder Gottes hören. Heißt es, damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens, die er zuvor, hier haben wir wieder dieses zuvor, zur Herrlichkeit bereitet hat und die er auch berufen hat. Nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, wie ein Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk Volk nennen und nicht Geliebte, Geliebte. Paulus sagt, diese Menschen, die Kinder Gottes sind, diese Menschen, die zuvor erkannt wurden, die bestimmt wurden, die hat Gott zuvor zu Gefäßen des Erbarmens bereitet, bevor sie geboren wurden, und dazu hat er sie dann berufen. Sie haben gehört und dürfen wahrnehmen und durften erkennen, in meinem Leben werde ich nicht die Konsequenz meiner Sünde erleben, sondern ich diene zum Preis seiner Herrlichkeit, und zwar nicht nur allgemein, sondern zum Preis seines Erbarmens. Und in Epheser hieß es, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Alle Menschen dienen zur Herrlichkeit Gottes. Alle Menschen, in allen Menschen wird Gott sich verherrlichen. Die Frage ist, im Zorn oder aufgrund der Gnade? Die Kinder Gottes sind dazu berufen, Gott in Ewigkeit zu preisen. Für was? Für seine herrliche Gnade, die er ihnen in Christus geschenkt hat. Und dazu hat er sie berufen. 2. Thessalonicher 2, Vers 13, eine weitere sehr klare Stelle, die das deutlich macht. 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14, dort heißt es, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, haben wir wieder diese Bezeichnung als Geliebte Gottes, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben. Also er hat sie von Anfang an erwählt, also sie zuvor erkannt, zuvor bestimmt was, gerettet zu werden, Gott für seine Gnade zu preisen, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, so wird es deutlich. Und jetzt, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, mit welchem Ziel? Zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also, Gott hatte sie von Anfang an zur Rettung erwählt, zu dieser Rettung, die beinhaltet Heiligung und Glauben. Und wie wendet jetzt Gott diesen Vorsatz, diese Auswahl an? Er beruft sie durch das Evangelium. Sie hören es und Gott entfaltet darin seine ganz besondere Kraft, damit sie, und was ist das Ziel hier, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, damit sie in das Bild Christi umgestaltet und ihm gleichförmig werden. Und wenn wir jetzt diesen Begriff der Berufung in der Schrift anschauen, den jeder Christ persönlich erlebt hat, dann Hier können wir eine ganz, ganz besondere Sache feststellen. Und zwar ist die Berufung Gottes immer an seine Treue geknüpft. Es heißt zum Beispiel, wir hatten es 1. Korinther 1, Vers 8 gelesen, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes. Oder 1. Thessalonicher 5 am Ende heißt, Gott heilige euch völlig, euer ganzer Geist, Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Das heißt, wenn Gott diesen besonderen Ruf Menschen gegenüber ausspricht, dann wird er seine Meinung nicht mehr ändern. Diese Berufung wird zur Rechtfertigung führen und diese Rechtfertigung wird definitiv zur Verherrlichung führen. Und die Grundlage, damit sie diesen Ruf bekommen haben, liegt nicht in etwas, was sie getan haben, so nach 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 9. Es liegt darin, der uns errettete und berufen hat mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Die Grundlage, was sie zu dieser Berufung qualifiziert hat, ist weder etwas, was sie Gutes getan haben, noch etwas Negatives, das sie wieder disqualifiziert, sondern es geht um Gnade nach seinem eigenen Vorsatz und eine Gnade, die Gott von Ewigkeit ihnen gegeben hat. Denn an wem, zu was sollten diese Menschen dienen? Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott hat diese auserwählten Menschen geschaffen, damit an ihnen deutlich wird, wie besonders liebevoll er in Christus mit Sündern umgehen kann. Sie sollen Gefäße des Erbarmens sein, in denen Gott seine Güte demonstriert und groß macht. Das heißt, unsere Werke hatten von Anfang an nichts damit zu tun. Weder, dass wir es erreichen, noch, dass wir wieder aus dieser Berufung rausfallen können. Paulus verbindet es in Römer 8, Vers 30, sagt, welcher berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das heißt, Gottes ewiger Plan beinhaltete schon immer die Notwendigkeit der Rechtfertigung. Gottes Plan beinhaltete schon immer, dass er seine Liebe an Sündern erweisen wollte, die keine eigene Gerechtigkeit haben, sondern die in Christus die Vergebung und die Rechtsprechung empfangen, die sie von Gott brauchen. Und das ist etwas so Tröstendes hier im Kontext von Römer 8. Egal welches Leid du erlebst, deine Taten ändern Gottes Meinung über dich nicht, wenn du sein Kind bist. Er hat dich gerechtfertigt. Das war von Anfang an sein Plan. Und daraus fällt niemand raus. Wir waren Sünder, wir haben die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht und wurden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Gott hat uns zuvor bestimmt, berufen und gerechtfertigt. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und es heißt, welcher gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das Besondere ist, Paulus schreibt hier die ganze Zeit von einer zukünftigen Herrlichkeit. Er schreibt die ganze Zeit davon, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Das heißt, er sagt die ganze Zeit, wir warten auf etwas. Jetzt hier in Vers 30 spricht er aber von einer Vergangenheit. Paulus sagt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Warum? Warum wählt Paulus hier diese Vergangenheit? Wir können Folgendes festhalten. Christus sagt selber, dass er seinen Jüngern die Herrlichkeit gegeben hat, die er selbst bereits schon hat, die er beim Vater hatte. Warum? Weil wir erwählt, berufen, gerechtfertigt und zu Kindern Gottes und Erben eingesetzt sind. Und indem wir das erlebt haben, hat Gott uns schon verherrlicht. Das ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit, die über dein Leben bereits ausgesprochen ist. Der zweite Aspekt, warum Paulus hier schon in der Vergangenheit spricht, ist, Gottes Plan, den er gefasst hat, hat er gefasst außerhalb von Raum und Zeit. Gott hat diesen Ratschluss gefasst, bevor er überhaupt angefangen hat, diese Schöpfung ins Leben zu rufen und darin zu handeln. Das heißt, aus Gottes Sicht ist er schon lange fertig. Gott, das ist Ewigkeit, außerhalb von Raum und Zeit. Gott ist an jedem Punkt der Geschichte gleichzeitig. Bei der Berufung, bei der Verherrlichung, bei der Rechtfertigung. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit, deswegen ist aus seiner Sicht sein Plan schon fertig. Und es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass bei Christus nicht eine unzählbare Schar sein wird, die ihn für seine Gnade preisen wird. Und Paulus unterstreicht damit die Sicherheit, dass wir dieses Ziel definitiv erreichen werden. Und das ist der Vorsatz, den Gott zu seiner Ehre in seinem Sohn gefasst hat. Und Paulus hat all diese Begriffe, diesen Zuspruch, denen die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, diese Erwähnung von dem Vorsatz Gottes und diesen fünf Punkten, er hat sie geschrieben, um unsere Sicherheit zu festigen. Indem wir in den Stürmen des Lebens, in Versuchungen, in Schwierigkeiten nicht verzagen müssen, weil unser Leben größer ist als das, was wir jetzt erleben. Unser Leben läuft nach Gottes perfekten Plan, der ein gutes Ziel hat und den er definitiv erreichen wird, dass er definitiv erreichen wird. Der Trost, den Gott seinen Kindern diesen Versen bereithält, ist die ewige Sicherheit in dem liebevollen Plan ihres Vaters. Und es ist nicht ein Mensch, das ist nicht eine Wunschvorstellung, die hier sagt, es wird alles gut, sondern es ist unser Vater, der sich selbst darin verbürgt hat, dass er in seiner Allmacht von Ewigkeit her über Raum und Zeit regiert und dass seine Kinder zu seiner Ehre für die ewige Gemeinschaft in seiner Liebe und Freude bestimmt sind. Und seit Anbeginn der Schöpfung lenkt und führt Gott alle Dinge, damit sie diesem Ziel dienen müssen. Das ist der Trost und die Zusage, die Gott hier in diesen Versen für uns bereithält. Und ich hoffe, dass du mit etwas mehr Gewissheit durch dein Leben gehen kannst. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dienen. Warum? Wir kennen den Plan unseres Vaters. Ihr seid eingeladen, aufzustehen. Ich möchte selber persönlich einmal beten und dann singen wir ein Lied. Jesus, ich danke dir, dass ich diese Predigt halten durfte und dass wir dein Wort haben, was zeigt, wie groß du bist, dass du größer bist als unsere Handlungen, als das, was wir tun. Du bist ein guter, liebender Vater. Und ich danke dir, dass ich Teil sein darf, dich für deine Gnade anzubeten und zu preisen. Und dass du mich erkannt hast, bevor ich geboren war, mich bestimmt hast und dass ich es erleben durfte, wie du selber zu meinem Herz geredet hast. Und du wirst alle Dinge zum Guten bringen, auch in meinem Leben, dass ich in dieser Herrlichkeit bei dir ankommen werde und dir in Ewigkeit dafür Danke sage. Amen.